Moin aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. In der heutigen Folge freuen Martin und ich uns, Kassem Taha Saleh begrüßen zu können. Er ist einer der jungen Abgeordneten im aktuellen Deutschen Bundestag. Er stammt aus dem Irak, ist dort zur Grundschule gegangen und hat dann hier in Deutschland sein Abitur und sein Studium des Bauingenieurwesens in Dresden an der TU Dresden absolviert. Danach ist er in einem Auslandssemester in Santander in Spanien gewesen, hat seine Diplomarbeit zum Thema Förderung hochwertiger Verwertung von Kunststoffen aus Abbruchabfällen sowie der Stärkung des Rezyklateinsatzes in Bauprodukten im Sinne der europäischen Kunststoffstrategie absolviert und ist kurz danach in den Deutschen Bundestag gewählt worden, aus seiner Tätigkeit in einem lokalen Bauunternehmen heraus. Als Abgeordneter engagiert er sich als Obmann im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen und ist stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe sowie im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Er engagiert sich also in den drei Feldern, die ihm auch in der persönlichen Vita nahe sind, ist begeisterter Teamplayer und Fußballspieler und steht uns heute Rede und Antwort zu den Zukunftsfragen der Bauindustrie. Wir freuen uns auf ihn. Herzlich willkommen, Kassem Taha Saleh. Schön, dass du da bist. Hallo Martin.
Grüßt euch, hallo. Danke für die Einladung.
Hallo.
Ja, Kassem, hol uns doch gleich mal ab. Mensch, so eine spannende Vita. Wie bist du in der Politik gelandet? Viele reden darüber, wenige machen es wahr, denn man wird ja nicht nur einfach so gewählt oder geht einfach mal in den Bundestag und sagt, hier bin ich, sondern da muss man Entscheidungen treffen, da muss man auch einen Weg gehen. Wie kam es dazu?
Da muss ich tatsächlich etwas weiter ausholen. Ich selbst bin ja geboren im Irak, in Sacho, um spezieller zu sagen, aufgewachsen im schönen Vogtland, im Plauen. Politik hat mich mein ganzes Leben auch begleitet, nicht nur persönlich oder auch familiär, sondern ich musste mich einfach, als wir in Deutschland angekommen sind, mit der rechtlichen Fragestellung auseinandersetzen, mit der Gesellschaft, mit dem System. Habe mich auch ehrenamtlich engagiert, sei es als Schülersprecher, sei es im Fußballverein als Schiedsrichter oder in den Stipendienprogrammen, wo ich war, als Stipendiatinnensprecher. Es war mir einfach immer wichtig, Verantwortung zu übernehmen für meine Community. Ich war auch das Bindeglied zwischen der deutschen Community und der ausländischen Community in Plauen im Vogtland. So das typische soziale Engagement, Dolmetschen, Dokumente übersetzen, die Leute zu den Behörden, zu den Ärzten zu begleiten. Habe also relativ früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie und die jeweiligen Communities. Und dann ist man natürlich in so einer politischen Welt. Ich selbst bin ja erst seit 2018 deutscher Staatsbürger. Ich dachte immer und bin davon ausgegangen, dass man erst Parteimitglied sein kann, wenn man eben die Staatsbürgerschaft hat. Ach. Dem ist aber nicht so. Das heißt, 2018 war ich noch im Ausland. Ich habe nämlich auch in Spanien mein Auslandssemester gemacht. Und bin also 2019 in die Partei eingetreten, bei den Grünen, bei den Bündnisgrünen, wie man das in Ostdeutschland immer so schön sagt. Und Mitte 2020 wurde ich dann gefragt, ob ich Interesse habe, für den Bundestag zu kandidieren. Und dann habe ich nach zwei Workshops, nach unzähligen Gesprächen mich dann entschieden, meinen Hut in den Ring zu werfen. Und dann habe ich auch das Vertrauen von den Bürgerinnen und Bürgern bekommen, bei meiner tatsächlich ersten Bundestagswahl überhaupt auch Abgeordneter zu sein für den 20. Deutschen Bundestag.
Also klingt jetzt ganz einfach, ein ganz logischer, konsequenter Weg aus dem eigenen Problem heraus, wenn man so will, dann an sich gedacht, dann an andere gedacht und dann weitergemacht, kann man fast sagen. Ich bin mir sicher, ganz so einfach war es wahrscheinlich nicht, wie es dann in ein paar Sätzen zusammengefasst ist. Wenn wir das jetzt nochmal übertragen, auch auf das Thema Bauen, du bist Bauingenieur, hast dich irgendwie für die Welt entschieden. Wie kam es dazu? Und dann bist du jetzt ja auch politisch auch in dem Thema drin geblieben. Gibt es da Parallelen?
Ja, ich wollte etwas studieren, was zunächst erstmal international ist, wo ich nicht unbedingt an ein Land oder ein Gebiet oder an eine Sprache gebunden bin. Und dann stand nach dem Studium Medizin irgendwie auf der Liste, Rechtswissenschaften, Sport oder eben Bauingenieurwesen. Dann habe ich mich tatsächlich für das Bauingenieurwesen entschieden, aus eigentlich noch einem zusätzlichen Punkt neben der Internationalität. Und zwar, man sieht das, was man schafft. Das heißt, wenn ich jetzt an dem einen Tag eine Schalung baue, wenn ich einen Nagel in die Wand haue, wenn ich etwas betoniere, wenn ich, was weiß ich, ich schaffe einfach mit meiner Planung, mit meinen Ideen, mit meinem System etwas und kann es auch in 20, in 30 Jahren, wenn ich da vorbeilaufe mit Freundinnen, mit Enkeln, mit Familie, mit wem auch immer, ja, das jeweilige Gebäude auch zeigen und ihnen sagen, was sind die Probleme, wie haben wir die gelöst oder was ist eben das Schöne an das jeweilige Gebäude. Das war eigentlich meine Hauptmotivation, um Bauingenieurwesen zu studieren. Ich persönlich im Nachhinein bereue es ist überhaupt nicht. Es war ein Fehlstudium, muss ich schon sagen. Es war schon etwas kräftezehrend. Es war auch nicht einfach, zumindest für mich nicht. Weil ist doch schon eine zumindest spezielle Welt. Andere Worte, ich musste auch zuerst mal lernen, was ist Schalung, was ist Bitumen. Ich meine, in der Alltagssprache, in der ich das vorher gesprochen habe, und Deutsch ist ja auch nicht meine Muttersprache, musste ich die ganzen Fachbegriffe erst im Studium lernen, wo meine Kommilitonen viel, viel weiter waren. Die wussten alle, was eine weiße Wanne zum Beispiel ist. Das habe ich dann auch erst im ersten Semester erst erfahren. Aber so dieses Vorwissen musste ich erstmal im Vergleich zu meinen Kommilitoninnen aufholen. Es war, wie gesagt, nicht allzu einfach, aber ich bin der Meinung, mit der richtigen Motivation, mit dem richtigen Willen schafft man vielleicht nicht alles, aber sehr, sehr vieles. Und es hat dann tatsächlich auch geklappt, auch an der TU in Dresden, wie vorher bereits erwähnt. Ich habe noch ein Außensemester in Santander gemacht, in Spanien. Hochspannend, hochinteressant, auch wie die Spanierinnen und Spanier die Bauwelt angehen. Für die ist noch mal das Eigenheim, die Wohnung, hat dann nochmal eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Stellung als für uns hier in der Bundesrepublik in Deutschland. Und auch die Perspektive hat mir geholfen, um auch nochmal zu sehen, aber auch mein Geburtsland im Irak, wie sie überhaupt mit den Ressourcen umgehen, wie sie das ganze Bauthematik sehen, was für ein Empfinden sie haben, also was für ein Bedürfnis sie sehen. Bauen hat ja immer eine soziale Komponente. Es ist ein Grundrecht. Es ist ein Grundbedürfnis. Wir müssen alle irgendwo wohnen. Wir brauchen alle ein Dach über dem Kopf. Das heißt, das Thema Bauen beschäftigt alle Menschen auf aller Welt und zwar in allen jeweiligen Schichten.
Also was ich erstmal noch bemerken muss, Plauen im Vogtland ist Partnerstadt meiner Heimatstadt Siegen. Das ist ganz wichtig, dass wir das hier nochmal festhalten. Also das konnte ja nur gut werden. Was mir noch, sag ich mal, auf den Nägeln brennt natürlich, jetzt machst du dann in Berlin natürlich Baupolitik. Ich meine, das ist auch der Vorteil, wenn man was Vernünftiges gelernt hat, in die Politik geht, ja, dann kann man neben den ganzen Lehrern, Kaufleuten und Juristen relativ schnell in einer Sparte, jetzt sieht man es im Podcast nicht, ich zwinker mit den Augen, das ist natürlich scherzhaft gemeint. Klar, wenn ich als Bauingenieur in die Politik gehe, dann hat man natürlich diesen Karriereweg in die Baupolitik, der ist natürlich dann ein bisschen vorbestimmt. In der täglichen Arbeit im Bauausschuss oder in den Gesprächen in der eigenen Fraktion oder im Plenarsaal, was bringt dir die Ausbildung als Bauingenieur beim Umgang mit dem Thema Baupolitik?
Extrem, extrem viel. Alleine schon das systematische Angehen an ein Problem, was ich im Studium gelernt habe, ist mir super, super viel wert. Das bedeutet, man lernt ja im Studium, es gibt ein Problem, man hat ein Werkzeugtool, mit dem muss man umgehen können, die muss man erlernen und damit kann man auch das Problem lösen. Und in der Politik fehlt es mir hin und wieder an etwas Gleichgesinnten, wo man hier erstmal ein Problem hat und dann diskutieren wir stundenlang, vielleicht tagelang, Wochen, monatelang um ein Thema und kommt zu keiner beziehungsweise zu keinem Abschluss, zu keiner Lösung. Und das stört mich hin und wieder auch, weil ich denke, man kann die wenige Zeit, die wir alle haben, viel, viel effizienter nutzen, wenn man eben unter Gleichgesinnten vielleicht auch das Problem lösen kann. Das Gegenargument ist aber auch, je vielfältiger die Fraktion ist, je vielfältiger das Team ist, desto natürlich auch besser für die Lösung, weil somit ist die Lösung auch differenzierter.
Ja, ich glaube halt, das ist halt wahrscheinlich der Mix und die Anzahl derer, die zielorientiert sind, plus welche, die kreative Ideen von außen einbringen, die muss passen. Wahrscheinlich ist es besser, man hat drei Experten und einen, der kreativ von außen einwirkt, als drei, die gerne diskutieren und einer, der nur die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil er eigentlich vorwärts kommen will. Also ich glaube, da muss man wirklich eine gute Mischung hinbekommen. Nur Bauingenieure im Bauausschuss wäre wahrscheinlich auch nicht die richtige Lösung.
Total. Und das denke ich mir auch so vielleicht zwei mehr von mir und zwei weniger von den Menschen, die vielleicht gerne auf einer Metaebene debattieren. Das würde vielleicht mehr helfen, damit wir ja zumindest näher an eine Lösung kommen, schneller an die Lösung kommen.
Also wir halten fest, Vielfältigkeit hilft und Fachkompetenz schadet aber auch nicht.
Auf gar keinen Fall.
Wenn man jetzt sich überlegt, wenn ihr jetzt auch zum Beispiel innerhalb der Fraktion oder innerhalb der Koalition, wenn dann so gesagt wird, ja, jetzt sprechen wir die Themen der kommenden Sitzungswoche an oder wir gehen die an Themen durch. An welcher Stelle wirst du denn aufgerufen, so als Baupolitiker? Wie wichtig ist das Thema? Ist das eher hinten oder ist es ganz vorne? Jetzt lassen wir mal natürlich so Themen wie Kriegsgeschichten in der Ukraine, dass die natürlich ganz weit vorne sind und viel Platz einnehmen. Und wahrscheinlich, ich rede jetzt euch mal so, wenn unabhängig der aktuellen Katastrophen, so im Rahmen der Gesamtpolitik, welche Wertigkeit hat das Bauen da?
Alleine schon der Standpunkt, dass wir jetzt wieder seit Jahren wieder ein eigenes Bauministerium haben, glaube ich, zeigt die Wichtigkeit des Themas an. Aber auch innerhalb der Fraktion, das ganze Gebäudethema ist jetzt hoch, hoch aktiv und hoch, hoch gern gesehen. Jetzt merken nicht nur bei uns innerhalb der Fraktion, aber auch im Ausschuss, die Menschen da draußen, wie wichtig es ist, ein gut gedämmtes, effizientes Gebäude zu haben, nicht nur auf einer technischen und Klimaschutzperspektive, sondern auch auf einer sozialen Perspektive. Und zurück nochmal zu kommen, um deine Frage, steht aktuell nicht auf Platz 1, wie natürlich der Krieg, der bestimmt gerade alles. Am Anfang der Koalition war das Corona, das heißt Krieg, Corona. Und dann würde ich schon noch sagen, dass nach dem Gasthema auch das Gebäudethema dran ist. Also vielleicht unter den Top 5 würde ich schon das Thema
einziehen. Eine Zwischenfrage an der Stelle. Du hast ja vorhin so im Nebensatz gesagt, das ist ja ein internationales Thema mit dem Bauen. Und du warst in Spanien und du spielst auch auf dein Heimatland an und sagst, dann muss man mal hingucken, wie wird dort gebaut. Martin und ich diskutieren das ja auch oft. Wir neigen ja hier gerade in Deutschland dazu, gerne das Rad auch immer selbst erfinden zu wollen, auch wenn es woanders schon erfunden wurde. Ja. Wie wichtig, denkst du, ist es, dass wir eben auch diesen internationalen Mix haben und internationale Kontakte haben und auch internationale Köpfe haben, die einfach auch mal den Blickwinkel von außerhalb einbringen, um eben diese Themen, die wir jetzt haben, wie bauen wir in Zukunft, was ist der richtige Weg, vielleicht besser und schneller bewältigen zu können, weil vielleicht haben andere ja schon viel cleverere Lösungen als wir.
Der ist essentiell, der Blick, speziell im Bereich der Digitalisierung, haben wir so viel aufzuholen, haben wir so viel nachzuholen, was andere Länder, Österreich, Niederlande, wo auch immer, die sind uns um Welten voraus oder auch um Prozesse zu beschleunigen. Da denke ich natürlich im Irak. So, da gibt es einfach die krassen rechtlichen Hürden dahinter nicht, die krassen DIEM-Normen dahinter nicht. Und wenn wir sagen, wir müssen schneller werden, wir müssen effizienter werden, dann ja, hilft uns immer der Blick nach außen, der Blick nach rechts und links. Ich will damit nicht aussagen, wir müssen die Prozesse copy-pasten auf der nationalen Ebene. Es funktioniert nicht. Wenn wir schauen, das Ziel muss sein, mit unseren eigenen regionalen Baustoffe effizienter umzugehen. Und zwar, das hat mehrere Vorteile. Erstens, ich halte die Wertschöpfung in der eigenen Region. Zweitens, ich hab weniger CO2-Emissionen, alleine schon wegen den Transportwegen und der grauen Energie. Und drittens, ich fühle mich dann als Person wohler, wenn ich eben ja aus der eigenen Region die Baustoffe habe, weil ich die Umgebung kenne, weil ich auch mit der gesundheitlich und körperlich und mental mit den jeweiligen Rohstoffen auch ein gewisses Vertrauensverhältnis habe, als wenn ich jetzt ein Gebäude copy-paste. Wenn ich also immer gefragt werde, ja, Kassem, wie sieht denn dein optimales Gebäude aus? Oder dann sage ich immer, man muss es immer differenzieren, das optimale Gebäude in Senegal ist ein ganz anderes Gebäude als das optimale Gebäude in den Staaten, in Deutschland oder wo auch immer. Weil einfach die Bedürfnisse von den Menschen alleine schon eine andere sind und die Verfügbarkeit und die Ressourcen in den jeweiligen Regionen auch eine andere sind.
Wir haben jetzt schon ein Thema jetzt angeschnitten, sag ich mal, Gebäude von morgen, Ressourcen. Welches sind denn so die Schlaglichtthemen, also die strategischen Themen im Bereich Bauen, sag ich mal, der Ampel? Welche siehst du da für die kommenden Jahre?
Meinst du jetzt generell oder meinst du jetzt nur auf die Rohstoffpolitik
bezogen? Nee, generell fürs Bauen. Also welche Themen wären das?
Punkt Nummer eins, was mir wichtig ist der digitale Gebäuderessourcenpass. Es ist wirklich fatal, dass wir im Jahr 2022 noch nicht einen digitalen Zwilling verpflichtend haben für die Gebäude. Es läuft noch ganz viel über Pläne. Ich war, wie gesagt, selbst auf der Baustelle, war selbst als Bauleiter aktiv, auch während des Studiums als Werkstudent. Hab also einige Baustellen mitbekommen. Und wie da die Menschen an das Bauthema herangehen, ist leider oder soll leider nicht der Stand von 22 sein. Deshalb sagen wir, im Koalitionsvertrag ist festgeschrieben, wir wollen den digitalen Gebäuderessourcenpass. Was bedeutet es, dass wir einen digitalen Zwilling haben? Das hat viele Vorteile. Ein großer Vorteil ist, ich kann genau das Gebäude in 50 Jahren, wenn ich es sanieren möchte, viel, viel planbarer, effizienter sanieren und somit auch kostengünstiger und wirtschaftlicher sanieren, weil ich schon weiß, was genau ist in dem Gebäude, in welche Mengen, in welche Breite. Ich habe einfach digitale Daten, auf die ich zurückgreifen kann. Und ja, das fehlt mir aktuell. Also da sind wir Welten voran, alleine schon im Neubau. Ich spreche jetzt gar nicht vom Bestandsgebäude. Mhm. Punkt Nummer zwei ist, dass wir den Fokus viel, 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 viel mehr stärker auch richten auf die Bestandsgebäude. Dass wir mit den aktuellen Ressourcen, die wir haben, mit den aktuellen Gebäuden, die wir haben, auch effizienter und richtiger umgehen. Und wenn ich nachverdichte, also wir sagen immer, wenn wir neu bauen, dann soll es eher in die Höhe gehen und weniger in die Breite. Und das hat den Hintergrund, wenn ich in die Breite gehe, dann verbrauche ich viel, viel mehr Ressourcen, viel, viel mehr CO2, alleine schon, um die neue Infrastruktur zu bauen. Ich brauche neue Gehwege, neue Straßen, brauche neue Leitungssysteme und so weiter und so fort. Ich muss ja. mir überhaupt erst eine neue Infrastruktur erst erbauen mit der Erweiterung in die Breite. Dann sagen wir, wir wollen neu bauen, wir wollen nachverdichten, eher in den Ballungsgebieten, eher in den Großstädten, um die bestehende Infrastruktur, die wir da haben, auch zu nutzen. Das ist, also Klimaschutz hat auch immer einen effektiveren wirtschaftlichen Aspekt. So, und diesen Punkt nach außen zu tragen, Leute, wenn wir von Klimaschutz sprechen, bedeutet das nicht automatisch, es wird teurer. Vielleicht fühlt ihr euch das so in den Erstinvestitionen, aber glaubt mir, vertraut mir, langfristig gesehen ist das der beste Weg, um wirklich auch Geld zu verdienen, um auch mit dem Klimaschutz nicht nur einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, sondern auch einen für sich wirtschaftlichen Beitrag auch zu leisten.
Letztendlich, Christian, das ist ja das haben wir ja auch schon mal, ich zitiere dich da fast, da hast du ja auch mal gesagt, da waren wir quasi von der anderen Seite, wie kann man die Bauindustrie für das Nachhaltigkeitsthema bewegen, also die Inhaber der Unternehmen. Und klar gibt es jetzt viele, die jetzt auch dem Thema folgen, auch aus ideellen Gründen, ja, weil die auch Väter und Großväter oder Mütter oder Großmütter sind. Aber das Gros überzeuge ich nur, das auch konstant zu tun, indem da auch natürlich ein wirtschaftlicher Benefit hintersteckt. Weil die Leute sind natürlich im ersten Sinne Unternehmer, sind ja auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verpflichtet. Dementsprechend, Christian, ich denke mal, du willst das Gleiche sagen. Das eine ohne das andere wird nicht langfristig funktionieren. Und mit Verboten, glaube ich, erst recht nicht. Ja.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
Ja, wir brauchen, glaube ich, wirklich diese wirtschaftlichen, also der Anreiz, dass es wirtschaftlich interessant ist, cleverer zu bauen als früher. Das ist, glaube ich, ganz, ganz einfach. Und ja. Ich glaube, am Ende, wenn wir als Gesellschaft begreifen, wenn wir so intelligent unsere Infrastruktur insgesamt gestalten, unsere Lebenswelt gestalten, dass wir weniger kaputt machen in der Welt, ja, dann müssen wir hinterher auch nicht die Kosten für das Reparieren bezahlen. Ich meine, das ganze CO2-Thema fällt uns jetzt ja auf die Füße, weil wir jetzt viele, viele Jahrzehnte völlig sorglos mit den Themen umgegangen sind. Und jetzt sind wir irgendwie in Not und müssen das reparieren, wenn man so will. Hätte man das vor vielen Jahren cleverer angegangen, dann hätten wir heute schon die Kosten gar nicht, die wir in Reparatur stecken, sondern ich glaube, da müssen wir einfach lernen, dass wir Anreize schaffen, die richtigen Wege einzuschlagen, die eben ja unsere Zukunft so gestalten, dass sie eigentlich eher eine heilere ist und eben nicht darauf basiert, wir machen heute was preiswert und reparieren es dann später teuer oder die nächste Generation muss es teuer in Ordnung bringen.
Also, aber
eigentlich ganz einfach.
Ja, die Verantwortung, die müssen wir uns alle teilen.
Genau.
Weil auch die Unternehmen und Unternehmer haben eine Verantwortung. Sie müssen sich überlegen, mit welchen neuen Technologien muss ich mir entwickeln, um dahin zu kommen. Wie gestalte ich meine Prozesse neu? Wie digitalisiere ich meine Prozesse? Und das sagen wir auf der Bundesebene. Liebe Unternehmen und Unternehmer, wir sind auch für euch da. Klar haben wir ein Ziel. Das Ziel ist ganz eindeutig. Wir wollen klimaneutral werden 2045 in allen Sektoren. Und da gehört der Bausektor, ist wirklich einer der wichtigsten Sektoren da dabei. Wir haben zum zweiten Jahr in Folge unsere Klimaschutzziele nicht erreicht nach dem Klimaschutzgesetz. Und da haben wir auch eine Verantwortung dazu. Da sagen wir, wir sind nicht nur rechtlich, machen wir die Vorgaben mit den jeweiligen Verordnungen, sondern sind für euch aber auch finanziell da.
Für mich ist natürlich, wir haben oft natürlich auch mit Vertretern der Bauindustrie schon gesprochen und wir haben es mal so genannt, ich glaube, Christian war es, der Werkzeugkoffer ist eigentlich voll. Also vom Modulbau über BIM bis Lean und neue Baustoffe, alternative Vertragsmodelle, IPA und Co. Und oft ist dann so, ja, wir könnten, wenn wir denn dürften, sage ich mal so. Also die sagen, oft ist dann die Aussage, ja, mit privaten Auftraggebern kriegen wir das schon so hin, kooperativ zu arbeiten, wo man ja auch sagen muss, jeder Streit kostet ja auch Ressourcen, ja. Ich fange jetzt mal ganz klein an, die Fahrt zum Gericht ist auch CO2-schädlich, ja, wenn man es ganz platt sehen will. Da dürfen wir auch dem Auftraggeber sagen, hey, du hast das so und so geplant, aber wir haben die Idee, lass das doch in der Holzhybridfassade machen. Oder aber wir können dir dein Gelände nochmal verändern, dann brauchst du weniger Parkplätze und wir können dafür 3 Bäume pflanzen. Ich sag's mal platt. Aber mit der öffentlichen Hand, da klappt das nicht, weil da geht's nur über die ganz normale Vergabeverfahren. Alles geht über den Preis oder dann sind mal so Scheinwettbewerbe, 20-30% über Bewertung, wo eh alle die 5 Punkte von 5 in der Matrix kriegen. Also da ist noch aktuell sehr, sehr viel Frustration, glaube ich, dass man den Werkzeugkoffer nicht auspacken darf. Hast du Ideen oder Antworten, wie man dem entgegnen könnte?
Dieser Frust ist total verständlich. Und ich finde, vor allem in der Politik muss man sich auch mal an die eigene Nase fassen und auch nach außen kommunizieren, was nicht so gut läuft und nicht nur das Positive nach außen tragen. Fakt ist auch, wir sind auch mit unseren Gebäuden, die Gebäude, die von der BIMA, also von der Bundesanstalt, wir sind auch noch nicht als Vorbilder zu sehen. Und da müssen wir auch hin. Da müssen wir auch hin, dass wir den digitalen Bauantrag auch endlich durchlaufen. Ja, ich schmunzel. Wie gesagt, ich gebe euch da total recht. Wir haben selbst eine große Leerstandsquote, die wir anzugehen haben. Wir haben selbst bestimmte Vorbildgebäude, die wir selbst pushen können. Unsere eigenen Verfahrenssysteme, die öffentlichen Verfahren, sind nicht komplett digital. Das heißt, auch wir müssen erstmal den Weg bereiten und wir müssen erstmal da gehen. Aber ich bin mir wirklich sicher und da bin ich auch wirklich erfreut, dass wir das eigene Bauministerium jetzt haben, der das Thema auch nochmal auf eine nächsten Ebene bringt, auf eine nächsthöhere Stufigkeit bringt. Da müssen wir erstmal ran, dass wir unsere eigenen Verfahren auch bringen. Aber wie gesagt, da sind wir auf einem guten Weg und da mache ich mir auch wenig Sorgen, dass wir das in den nächsten Jahren auch hinbekommen.
Du hast vorhin einen ganz wichtigen Satz gesagt, Kassim. Du hast gesagt, wir sind ja alle in der Verantwortung. Und du hast eben so fast ein bisschen entschuldigend gesagt, so der Staat, also ich sehe diese Trennung gar nicht so stark. Wir sind ja alle der Staat, ja, und ihr seid ja unsere gewählten Vertreter dort. Und ich glaube, wir müssen insgesamt aufhören, in diesem Gegeneinander oder gegenüber, sag ich mal, vielleicht gar nicht immer gegeneinander, aber gegenüber zu denken, sondern wir stehen da alle auf einer Seite und die Themen, die stehen uns gegenüber, uns allen. Und jetzt müssen wir mit verteilten Rollen gucken, dass wir diese Themen hinbekommen. Und ich glaube, der Staat in seiner Funktion muss natürlich Rahmenbedingungen setzen, in denen sich dann der Bürger entfaltet und die Unternehmen entfalten. Und auf der anderen Seite, sicherlich schadet das überhaupt nicht, wenn auch der Bund hier und da mal seine eigenen Gebäude und Verfahren vielleicht modellhaft und musterhaft gestaltet und da vorangeht, um einfach zu zeigen, wie es gehen kann. Also wir brauchen, glaube ich, auch so ein paar Leuchtturmprojekte, mit denen wir einfach dann mal ausprobieren, wie es denen gehen könnte. Denn wir müssen ja schneller werden. Ich sag mal, egal welchen Weg wir gehen, wenn wir bis 2045 klimaneutral sein wollen, dann müssen wir Dinge anders machen, als wir sie gemacht haben, um in unsere Situation, in der wir jetzt sind, hineinzukommen. Wo siehst du da Ansatzpunkte?
Total. Dass wir da als Vorbildfunktion da vorangehen müssen, steht, glaube ich, außer Frage. Und ich finde auch, wir müssen die Projekte auch etwas kleiner betrachten. Es bringt nichts, ein großes Projekt in Planung zu haben, das über Jahre geht und dann scheitert so eine vorbildhaftes Projekt. Das heißt, somit kriegst du auch die Menschen nicht, weil dann sehen sie hauptsächlich dieses Scheitern. Wenn wir die Ansätze etwas kleiner betrachten und klein die Schritte gehen und nicht nur wie in Treppenstufen jeden fünften Schritt machen, beziehungsweise jede fünfte Treppe nehmen, ja, Leute, dann ist eben das Scheitern, einfach die Wahrscheinlichkeit zu scheitern, viel, viel größer, als wenn ich wirklich Treppe für Treppe, Treppe für Treppe hochlaufe und hochgehe. Und ich mag das Argument auch nicht, klein, dann ist man langsamer. Das sehe ich nicht. Wenn man das klein macht, dann ist man viel, viel effizienter und sogar auch schneller, weil man die kleineren Erfolge auch wertschätzt und die auch anerkennen hat. Von daher, Vorbilder, Projekte gehören dazu. Die haben wir auch haushalterisch hinterlegt, hin und wieder. Und ich appelliere immer, lieber kleinere Projekte zu fördern und diese aber richtig und gut und effizient zu nutzen, als solche Riesenprojekte, die über Jahre gehen, die so oder so schon zum Scheitern verurteilt sind.
Also du sprichst mir und uns da, glaube ich, aus dem Herzen, denn wenn man im Kleinen lernt und dann sich verbessert und das dann größer macht, ist man, glaube ich, am Endeffekt viel, viel schneller mit dem Richtigen, na, und macht viel mehr vom Richtigen, als dass man eben lange braucht, um im Großen zu lernen, wie es nicht geht. Ja, und dann ist ja die Hürde, auch aus dem Großen zu lernen und es wieder neu anzugehen, die ist viel größer. Ja, und dieser Misserfolg, der überschattet das dann in der Regel. Das sind übrigens auch Dinge, die nicht nur der Staat lernen muss, sondern es müssen auch die Unternehmen in allen Branchen, aber auch in der Bauwirtschaft lernen, dass sie auch intern in den Häusern in kleinen Projekten lernen, um es dann vielleicht unternehmensweit auszurollen. Auch das ist eine Disziplin, die in der Baubranche teilweise noch nicht so vorhanden ist, wie man sich das wünschen würde. Da werden auch teilweise noch Leuchtturmprojekte gemacht.
Weißt du vielleicht, Christian, warum der Bausektor nicht zu so einem Typen Modulfertigung hinkommen kann, wie zum Beispiel die Automobilindustrie? Ich meine, ich weiß selber, jedes Gebäude, das wir bauen, das sind Unikate. Aber kann ich zumindest nicht den Neubau so strukturieren, dass ich sage, als Unternehmen, ich biete hier 5 Modelle an, Typ 1, 2, 3, 4, 5. Es gibt Unternehmen, die bewegen sich in den Luxussektoren. Es gibt Unternehmen, die bauen sozialen Wohnungsbau. Es gibt Unternehmen, die machen so etwas beides. Das ist aber als Interessent, als Investor, als Häuslerbauer, wie auch immer, zu den Unternehmen gehen kann. Okay, dafür interessiere ich mich. Ich nehme gern Typ 3, hätte gern die und jede Modifikation dahinter. Dann kann ich doch mal meine Produktion dezentraler gestalten. Genau. Dann kann ich das in eine Halle machen mit Robotik, KI, Digitalisierung. Ist bauen, bin also schneller, effizienter. Der große Vorteil sogar noch, ich muss mich nicht hier an Witterung widmen. Mir ist es dann nicht so wichtig, wenn ich dezentral baue, ob es regnet, ob es schneit, ob jetzt die große Sonne kommt, sondern ja, kann einfach meine Produktion viel, viel effizienter, schneller und somit auch wirtschaftlicher gestalten, als wenn jetzt ich jedes Gebäude von null an plane, von null an baue, von null ausschaue. Wie ist das Wetter? Wie ist es in Hamburg? Wie ist es in Dresden? Wie ist es in Berlin? Ja, also alleine schon diese Herangehensweise an bestimmte Unternehmen oder beziehungsweise an die große Bauindustrie fehlt mir. Einige machen das. Ja. Und ich sehe auch die Beispiele. Ich besuche auch die Beispiele vor Ort. Das läuft auch super. Aber wir müssen jetzt mal wirklich in der gesamten Industrie so ein Umdenken mal einfordern, ja schon teilweise. Und das fehlt mir leider wieder.
Ich teile deine Sicht da und ich glaube, wir teilen da deine Sicht absolut. Natürlich wird es immer irgendwo auch das Unikat und High-End irgendwo geben. Ja, das schließt sich ja gar nicht aus. Aber ich glaube, wir müssen da, wo in der Individualisierung gar kein Mehrwert liegt, ja, oder auch da, wo die Dinge, ich sag mal, die Innereien des Gebäudes liegen, ja, Schächte, Rohre, bestimmte Dinge, die muss ich alle standardisieren oder kann ich alle standardisieren, selbst wenn ich das, was für den Bewohner oder für den Käufer am Ende sichtbar ist, dann nochmal individualisiert ist. Aber ich muss eben genau zum hohen Vorfertigungsgrad kommen. Damit kriege ich auch die ganze Transportlogistik besser in den Griff und kriege da meine CO2- und Energieverbräuche runter. Ich kriege die Qualität hoch. Ich kriege eine Beherrschbarkeit des Ganzen. Ich kriege eigentlich im eigentlichen Sinne eine wirkliche Industrialisierung des Fertigungsprozesses hin. Und da kann man, glaube ich, zum Beispiel in der Automobilindustrie sich auch viel abschauen. Ja, da kann ich auch eine Plattform nutzen und individualisiere dann bestimmte Elemente und ähnlich, vielleicht nicht ganz eins zu eins, aber ähnlich könnte das auch die Bauindustrie tun. Und wenn ich mal jetzt an den vielleicht auch sozialen Wohnungsbau denke oder an preiswerten Wohnraum insgesamt denke, den wir schnell bauen und schaffen wollen, dann habe ich immer das Gefühl, dass in Deutschland so dieser Plattenbau-Alarm angeht und alle denken, oh Gott, das wollen wir nicht. Ich glaube, das muss man völlig ablegen, ja, und sagen, wie können wir denn diese ambitionierten Ziele, die wir da haben, wie können wir die mit intelligenteren Verfahren am Ende realisieren, ohne dass wir nur noch 0815 Standards bauen. Ich glaube, das geht und die Industrie kann das auch. Wie ist da eure Sicht, deine Sicht dazu?
Also, wie gesagt, an einigen Beispielen und Unternehmensbesuchen sehe ich es, dass es funktioniert. Ich glaube, wir bekommen hauptsächlich die gesamte Industrie mit, wenn das auch finanziell lukrativer ist. Wenn also einige Unternehmen da auch federführend werden und die anderen Unternehmen sehen, hey, die machen mehr Gewinn als ich, so die sind effizienter als ich, dann bin ich mir sicher, dass da auch die anderen Unternehmen, die am Anfang nicht davon überzeugt waren, auch nachziehen werden.
Also ganz, ganz spannend. Wir haben hier im Podcast auch Professor Bock von der Technischen Universität München gehabt, der sich ja mit Robotik und Vorfertigung sehr intensiv im Bauen beschäftigt. Und der hat mal vor Jahren so ein Projekt entwickelt. Ich glaube, 888-Haus heißt das. Nagel mich nicht fest, aber irgendwie 8000 Euro, also irgendwie 8 Faktoren, so preiswert, schnell, vorstandardisiert gebaut. Das sind so Projekte, die waren vielleicht der Zeit voraus. Da hat man ja einige, ich glaube sogar einige tausend Wohnungen gebaut in diesem Standard. Und das hat sich dann aber vielleicht nicht so durchgesetzt. Warum auch immer, das weiß ich nicht. Aber es gibt schon auch Vorbilder, wie es funktionieren kann. Es gibt die Ideen, es gibt die Technologien. Ich glaube, wir brauchen auch hier von der Politik vielleicht hier und da nicht nur Anreize, sondern manchmal auch den sanften Tritt in den Allerwertesten, dass die Dinge dann auch mal angewandt und in der Breite umgesetzt werden. Also ich glaube, Martin hat es vorhin gesagt, die Werkzeugkoffer sind ja schon recht voll. Wir sollten mal reinschauen und gucken, was wir mit dem ganzen Werkzeug machen können und es ins Rollen bringen. Und da brauchen wir dann solche Modellprojekte. Ja? Man muss vielleicht mal ein paar tausend Wohnungen versuchen so zu bauen und dann das mal hochskalieren und überlegen, könnte das ein Weg sein, schneller zu mehr Wohnraum zu kommen, ja, und der besser ist als das, was wir jetzt haben.
Ja, Martin hat ja auch gesagt, auch die Konzepte sind ja schon da. Wir müssen uns jetzt nicht jeden Prozess neu ausdenken, sondern können einfach auch schauen, wie machen es andere oder was machen die anders als wir und können uns da vielleicht mal den einen oder anderen Tipp auch mal von außen einholen. Und daher, ja, Christian, wir haben da, glaube ich, noch einiges vor und wir sind gewillt, wir sind bereit, aber ich will nochmal betonen, die Verantwortung, die liegt nicht nur auf einer Seite, sondern die liegt bei uns allen. Und ich mag es auch nicht, dass wir die Verantwortung, Zuschreibung uns hin und her verschieben und sagen, das hast du falsch gemacht oder das machst du falsch, sondern lass uns doch konstruktiv am gleichen Tisch auf Augenhöhe sprechen. Genau. Weil das Ziel ist ganz klar, Deutschland, die Bundesrepublik 2045 klimaneutral zu machen. Und da gehört der Bau essentiell zum größten Teil auch dazu. Viele sprechen von der Verkehrswende, Energiewende. Ich finde auch das Narrativ von der Bauwende auch zu sprechen nach außen. Das müssen wir auch verstärkter setzen. in die Gesellschaft hinein, weil das ist ein Grundbedürfnis. Das ist ein Thema, das uns alle beschäftigt, vor allem auch im Geldbeutel. Von daher, lass uns da mal anstoßen, lass uns da mal da reingehen, konstruktiv. Also,
Kassim, ich glaube, wir teilen diese Sicht auf die Dinge, und unser Podcast heißt ja auch wirklich Zukunft bauen und dreht sich um die Lebenswelt der Zukunft, weil wir genau eben diese Fragen besprechen wollen. Wie kriegen wir es hin, gemeinsam anzupacken und unsere aller Lebenswelt der Zukunft miteinander zu gestalten? Vielleicht so als letzten Punkt unserer Gesprächsreise heute. Jetzt hat die Zeit, glaube ich, im Bundestag turbulent begonnen. Du hast da noch ein bisschen Strecke vor dir bis zur nächsten Wahl. Was sind denn so die großen Themen, die du gerne, so es denn die Tagespolitik oder die weltpolitischen Ereignisse zulassen, die du gerne bis zum Ende der Legislatur erledigt hättest oder zumindest mal vorangebracht hättest? Du hast eingangs so schön gesagt, bauen ist deshalb interessant, weil man am Ende sieht, was man gebaut hat oder geschaffen hat. Was ist das politische Gebäude sozusagen da, was du baust oder wo die Fundamente gelegt werden? Oder vielleicht also, nicht nur du, sondern ihr, ja, ist auch ja ein Gemeinschaftsprojekt.
Ich möchte, dass wir wirklich eine Strategie haben, wie wir den Bausektor klimaneutral auch gestalten, dass wir wirklich eine Rohstoffsicherungsstrategie haben, dass wir eine Holzbaustrategie haben, dass wir dementsprechend auch den digitalen Gebäuderessourcen Energiepass auch haben. Das ist eine. Auf der sozialen Ebene wünsche ich mir, dass wir die neue Wohngemeinnützigkeit einführen, dass also die Kommunen auch einen Big Player werden auf dem Wohnungsmarkt. Das ist leider immer noch nicht der Fakt. Dann wünsche ich mir, dass wir hinkommen und dass wir ja die Symbiose schaffen zu unseren Gebäuden, dass wir die Symbiose schaffen. Wie kriege ich mein Gebäude energieeffizient hin, klimaneutral hin? Das heißt, auch hinzukommen und zu überlegen, wie schaffe ich auch meinen eigenen Strom? Wie schaffe ich meine eigene Energie? Was ist am effizientesten? So ein Beispiel, wenn ich jetzt eine Flächenheizung habe, dann ist es viel, viel effizienter, als wenn ich jetzt hier einen Heizkörper an einer Wand habe, weil wenn ich das gesamte Gebäude, den gesamten Raum beheizen will, dann dauert es mit einem Heizkörper viel, viel länger, ein Gebäude von der Wand A bis zum gegenüberliegenden Wand zu heizen, als wenn ich den Raum mit einer Flächenheizung beheize. Dazu gehören auch ja, Photovoltaik, Solardach, Wärmepumpen, aber auch die Begrünung von Gebäuden, dass wir auch den Zugang zu der Natur wieder hinbekommen, zu den Insekten, zu der Umwelt. Ja, dass wir uns einfach wohler fühlen in dem Gebäude, in dem wir sind. Wir verbringen über 90% unserer Zeit in Gebäude. Und da sollte es doch auch sein, und das Ziel sollte doch auch sein, dass wir, wenn wir schon so viel Zeit in so einem Gebäude, in so einem Objekt verbringen, dass wir uns da auch wohl fühlen. Daher auch die Symbiose wieder zu schaffen zwischen den Menschen, dem Gebäude und die Natur.
Wir sagen auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Wir drücken natürlich die Daumen in unser aller Interesse, dass möglichst ganz viele dieser für uns alle sehr wichtigen Themen auf die Spur gebracht werden und Fortschritte machen und weitergehen. Und soweit wir können, geben wir gerne alle, glaube ich, Rückenwind für die Projekte. Nicht ganz uneigennützig, denn wie du sagst, wir leben in dem, was wir bauen und wie wir unsere Welt gestalten. Und das sollte, glaube ich, auch so sein, dass unsere Kinder gerne in dieser Welt leben, die wir ihnen bauen und hinterlassen.
Total.
Vielen Dank, Kassim. Wir sagen danke.
Vielen Dank euch. Schönen Tag euch. Bis bald.
Danke. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.